ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Ich hab mal dran rumgefummelt.
Sex, Sex, Sex. Um nichts anderes geht's in eurer Rockmusik, hat meine erste Musiklehrerin immer gesagt.
Aber ich brauche irgendwie einen anderen Sänger.
Ich nehme mir, was ich will und Baby, ich will dich.
Bitte werde doch der neue Sänger der Doors. Könntest du nicht der neue Sänger von Deep Purple werden? Und dann hat sich Paul Rodgers wirklich mitten in der Nacht auf dieses Feld gestellt.
Mit einer fast biblischen, verheißungsvollen, gesetzlosen Stimmung. Ich bin Frank König, hallo. Wir begeben uns heute in schlechte Gesellschaft. Bad Company mit ihrem Debüt als Supergroup, das den gleichen Namen trägt. Bad Company ist bei uns mit Erscheinen dieser SWR1 Meilensteine-Folge vor 50 Jahren rausgekommen. Genauer am 26. Juni 1974. Die Bezeichnung Supergroup wird ja immer dann verwendet, wenn sich Mitglieder oder ehemalige Mitglieder bereits berühmter Bands zu einer neuen Kapelle zusammentun. Bei Bad Company waren das der Sänger, Pianist und Gitarrist Paul Rodgers und Drummer Simon Kirk von Free, Gitarrist Mick Ralphs von Mott the Hoople und Bassist Boss Burrell, der zwischendurch mal Crack Lake bei King Crimson abgelöst hat. Mann, was für Zungenbrecher. Und was die Herren dann zu bieten hatten, das war zeitgenössischer Rock der Mid-70er mit großer Strahlkraft für die Weiterentwicklung des Rock. Schnörkellos, könnte man auch sagen. Der größte Hit vom Album, Can't Get Enough.
Okay.
Die zweite Nummer auf Bad Company legt noch ein bisschen was drauf. Rocksteady, aus heutiger Sicht ein richtiger Arena-Rockkracher. Stefan Farrig wollte ihn gern dabei haben. Hier wenigstens mal als Hook. Bitte schön, Stefan.
Ich finde dieses Yeah super.
Die Band trägt den gleichen Namen wie das Album. Und es gibt natürlich auch einen gleichnamigen Titelsong über schlechte Gesellschaft. Der Opener der B-Seite des Original-Vinyl-Albums Bad Company, ein Western im Rock sozusagen und Vorbild für einen weiteren Rockklassiker. Kommen wir später noch zu. Bad Company. Dieses Debüt hat sich allein in den USA 5 Millionen Mal verkauft, 5-mal Platin abgegriffen und es wird auf den gängigen Alben-Bestenlisten geführt. Natürlich, für den Meilenstein hat sich's unter anderem unser Hörer Uwe Miete gewünscht. Ich begrüße aus der SWR1 Musikredaktion Stefan Fahrig. Stefan, hallo.
Oh yeah,
wir haben ihn ja schon gehört. Und aus dem SWR1 Morgenteam ist Thorsten Buschmann dabei, selbst Musiker und Bad Company-Fan. Hallo Thorsten und willkommen in deiner ersten Meilensteine-Folge.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Haben wir eigentlich einen Mangel an Rockfans in der Musikredaktion? Eigentlich nicht, ne?
Nee.
Stefan, 1974, was war damals los in der Welt und in der Musik?
Ja, starten wir mal mit dem berühmtesten Fußballausruf des Jahres.
Da kommt der Ball auf Müller, der dreht sich um die eigene Achse, schießt und Tor! Tor durch Gerd Müller!
2:1 Müller! Klar, Deutschland wird Weltmeister 1974. Aber spielen sich mit Waterloo in die Herzen der Fans des Grand Prix Eurovision de la Chanson. So hieß das damals noch. Nix ESC.
Ja.
Nee. Da war noch schön gediegen, langer Name. Und für mich besonders schön, ein Jahr vorher kommt Dolomiti-Eis. Ihr wisst das, dieser Bergform.
Ja, ja.
Und 74 war das dann der Renner im Schwimmbad. Und 74 kommt noch eine Eissorte dazu. Die fand ich auch super, der braune Bär. Das war also echt meine Lieblingsseite.
Aus heutiger Sicht ein genialer Name für ein Speiseeis, aber ja.
So, dann kommen wir politisch. Hatten wir folgendes: SPD-Kanzler Willy Brandt, der stolpert über die Spionageaffäre mit Herrn Guillaume. US-Präsident Richard Nixon tritt nach der Watergate-Affäre zurück. Und Playmobil. Die beginnt in Siegeszug.
Ich weiß, ich bin ganz so ein Spät-Playmobil-Berufener, ja. Ich war ja eigentlich schon zu alt. Ich war ja 8. Aber ich hatte tatsächlich noch diese Kavallerie, hatte ich noch. Ja, heute ist das, glaube ich, auch politisch nicht mehr ganz korrekt.
Ich glaube, Piratenschiff war immer super wichtig.
Ich hatte die Kavallerie.
Hatte ich auch, ja.
Du hattest Piratenschiff?
Und die Ritterburg hatte ich auch.
Und ich hatte auch ganz viel und mein Sohn hatte ganz viel und ich habe irgendwann mal angefangen, weil alles durcheinander war und habe ich mir so Kästen mit Fächern geholt und dann habe ich, weißt du, die Armbändchen in eins und die Schals und die Tücher. Ich habe jetzt irgendwie so ein kistenweise Tücher, hör doch auf.
Ich habe stundenlang damit gespielt.
Im Kino läuft der Pate 2, Chinatown, Jack Nicholson, ja, bekommt sein Näschen aufgeschlitzt, dass er zu tief in die Affären anderer gesteckt hat. Ein Mann sieht rot, auch noch. Und auf Deutschlands Autobahn kommt, keiner hat es jemals beachtet, die Richtgeschwindigkeit 130. Das war's.
Ja,
das
Jahr und ich erinnere mich nicht, ich habe nachgeguckt. 26. Juni hatte ich ja gesagt, das Album rausgekommen. Ja. Bei der WM übrigens, das spielt BRD gegen Jugoslawien, ging 2-0 aus.
Paul Breitner?
An dem Tag, wo dieses Album hier erschienen ist. Thorsten, ich hatte dich ja schon eingangs erwähnt, Bad Company war eine Supergroup. Wie kam es zur Bandgründung und zu diesem genialen Debütalbum?
Also das waren natürlich alles Briten, die kannten sich schon untereinander aus der Musikszene dort und waren eben, wie du schon gesagt hast, in ganz, ganz großen Bands mit drin. Bei Free war es so, dass die sich einfach untereinander zerstritten hatten und nicht mehr miteinander klargekommen sind, sich dann gedacht haben, ach komm, wir machen mal was anderes. Paul Rodgers und der Schlagzeuger Simon Kirk sind dann da weitergegangen. Mick Ralphs bei Mott the Hoople hatte ein Problem mit der Ausrichtung von Mott the Hoople, die ja auch super erfolgreich waren.
Was ein Bandname auch, ne?
Mott the Hoople. Der Name hat ihn gar nicht so gestört, aber die gingen mehr so in Richtung Glamrock und da hat er gesagt, das will er eigentlich nicht so und hat ja auch einige der Titel von Mott the Hoople ja auch mitgenommen, wollte die dann einfach mal neu aufnehmen lassen und Boss Burrell, der Bassist, den man vielleicht ja auch gerne immer mal so als Bassist abtut, wie das ja in vielen Bands so ist, war natürlich auch ein großartiger Sänger, auch von King Crimson, die auch erfolgreich waren und was man auch nicht vergessen darf, der hatte in den 60er Jahren auch schon als Solokünstler ein paar Sachen rausgebracht und da finde ich es total interessant zu hören, wer die Band von ihm war, die Musiker. Das waren nämlich so Namen wie Ritchie Blackmore, Ian Paice und John Lord. Das war seine Band, die er hatte und die erst danach auf die Idee gekommen sind, dann mal Deep Purple daraus zu machen. Aber dann wissen wir jetzt mal, in welchem Level wir hier spielen, was Supergroup angeht. Dann haben sie natürlich einen Bandnamen gebraucht. Die sind ja beim Label von Led Zeppelin unter Vertrag gekommen und da wurden sie erstmal gehandelt als Paul Rodgers Group, was wahrscheinlich der Rest der Band nicht unbedingt so toll fand.
Auch nicht besonders sexy. Also.
Ja, klingt jetzt nicht so richtig gut, aber sie haben sich dann den Namen Bad Company gegeben und da gibt es unterschiedliche Mythen, wie es dazu kommt. Einmal gibt es einfach einen alten Western, der so hieß und da könnte es natürlich nahelegen, dass jemand
mit gesagt Jeff hat. Jeff Bridges.
Ja, klingt cool. Könnte man nehmen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, das ist die realistischere Variante, weil sie auch länger bekannt ist. Aber Paul Rodgers hat später dann auch eine sehr intellektuelle von sich gegeben.
Er hat beides von sich gegeben, was ich sehr cool fand.
Das ist ja immer, vielleicht stimmt ja auch beides.
Man kann ja auch im Nachhinein noch vielleicht noch mal eine andere Namensfindung finden. Und da hat er gesagt, dass er in einer viktorianischen Moralfibel eine Inspiration bekommen hat, weil es da ein Bild gab, ein Gemälde von einem Kind, das mit einem Menschen, der eben eher als schlechte Gesellschaft, Bad Company dargestellt werden könnte, zu sehen ist. Und das war eben die Bildunterschrift.
Er hat es beschrieben als viktorianischen Punk. Ne? So in den Klamotten der Zeit von damals, aber völlig abgerissen, hat er mal in einem Interview gesagt. Ein viktorianischer Punk wäre auf dem Bild gewesen.
Ja.
Könnte ja beides stimmen. Ja, die musikalische Ausrichtung der Combat würde jetzt eher die Western-These unterstreichen, muss ich sagen. Wie ging es dann los mit dem Album? Also das ist ja, du hast gesagt, Management von Led Zeppelin.
Genau.
Und das hat dann ja auch konkrete Folgen für das Album gehabt.
Genau, die haben nämlich aufgenommen in einem Herrenhaus, Hadley Grange hieß das. Und da haben sie einfach gesagt, wir sind da sowieso schon mit einem mobilen Studio und haben die dann da mit dazugeholt. Dann konnten die da auch mit aufnehmen. Übrigens zur gleichen Zeit, auch im gleichen Jahr auch aufgenommen, im gleichen Ort, Genesis Lamp Lies Down on Broadway, auch in diesem Gebäude. Also es scheint auf jeden Fall eine gewisse Atmosphäre gehabt zu haben, um da was Besonderes zu machen. In diesem mobilen Studio. Später haben sie noch ein paar andere Sachen aufgenommen in den Olympic Studios in London. Mhm. Und da waren sie unterwegs. Aber alles hat mehr oder weniger so unter wie eine Liveband aufgenommen.
Ja. Ich habe das mal nachgelesen in den Liner Notes von der Deluxe-Ausgabe. Ich glaube, es war gar nicht mal so komfortabel. Dieses Herrenhaus war ziemlich runtergerockt, glaube ich. Ne?
Es war immerhin
im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Das Haus, in dem Led Zeppelin 4 aufgenommen hat. Ja, also ich darf euch kurz an Stairway to Heaven, diesen komischen Song, erinnern. Und was toll gewesen sein ist, die kamen, weil das Problem war, glaube ich, dass Led Zeppelin, ich glaube, einer der Jungs war ein bisschen unpässlich. Und darum war da mal kurz Aufnahmestopp. Und das haben die genutzt. Und dann sagte hier der Grant, ich glaube der Manager von Led Zeppelin und dann auch ihr Manager, hat gesagt, Leute, dann macht das da mal. Ja. Und dann kamen die rein und für alle Rockfanatiker, also When the Levee Breaks von Led Zeppelin 4, dieses legendäre Trump-Intro.
Wir haben es hier besprochen in Meilenstein.
Hat besprochen, und dann kamen die rein und dann stand in dieses Setting noch. Ja, also du kommst da rein und stehst auch als Rockmusiker natürlich auf Led Zeppelin und dann steht dieses Setting noch, das Schlagzeug steht noch im Flur. Also mal reinhören, Meilenstein in Led Zeppelin 4, was das Schlagzeug von Led Zeppelin 4 dort im Flur des Herrenhauses verloren hat.
Auf den Liner Notes steht übrigens, das wäre ein ehemaliges Armenhaus gewesen. Vielleicht von armen Herren.
Arme Herren.
Man weiß es nicht genau. Aber das ist jedenfalls legendär, dieses Anwesen und das Studio ja auch. Dieses, dieses berühmte LMS wird es abgekürzt, ne? Wie heißt es? Lenny's Mobile Studio.
Ja.
Ja. Berühmte Alben auch mitgemacht. Das war eins der ersten. Ich glaube, die Stones hatten auch ein eigenes, ne? Aber diese Idee, dass man in ganz normalen Häusern aufnimmt und dafür dann den Kontrollraum, die Regie quasi nach draußen stellt, die ist in der Zeit aufgekommen. Es sind legendäre Alben damit gemacht worden. Auf dieser von mir eben erwähnten Deluxe-Ausgabe des Albums zum 40. Jubiläum kann man auch hören, wie sich die Herren so im Studio des Herrenhauses unterhalten haben. Vorab-Versionen sind auch drauf, Bonusmaterial natürlich, wie zum Beispiel die B-Seiten der Single-Auskopplung und so weiter. Aber nur mal für die Atmosphäre. So klang das, wenn die damals so gesprochen und rumgealbert haben im Studio. Sie sprechen über die Hi-Hat, ne?
Also Schlagzeug.
Ja. Was für ein Hund?
Keine Ahnung, aber very British.
Da ist er.
Ja,
ein Hund mit Hall hat man auch nicht überall.
Ein Hallhund. Ganz offensichtlich gute Stimmung im Studio. Wer noch mehr zur Geschichte von Bad Company erfahren kann, in unseren Shownotes haben wir eine Doku verlinkt über die Band. Die ist damals auch 2014 zum 40. Bandjubiläum und Albumjubiläum rausgekommen. Die Shownotes gibt es zuverlässig auf swr1.de. Stefan, warum ist Bad Company für dich ein Meilenstein?
Ich wusste, diese Frage kommt.
Du hast selber gesagt, dass du sie beantworten willst, deswegen weißt du das.
Weil es mein Lieblingsalbum ist, oder eins meiner Lieblingsalben.
Guck an.
Also, weil die Stücke, ich sag jetzt mal, in einmaliger und genialer Art zeigen, wie viel mehr weniger sein kann. Also kompliziert, aber ich glaube, es hat jeder verstanden. Ja. Weil die Arrangements auf diesem Album sind auf so ein notwendiges Minimum reduziert und es ist halt diese einmalig einfache und auch dann, wir haben ja schon ein paar Hooks gehört, raue Art, an Rock heranzugehen, die ich so besonders finde an diesem Album und auch so einmalig. Und da haben wir halt diese solide Rhythmustruppe mit Kirk, Burrell, Bass und Schlagzeug. Sehr solid, sehr einfach auch. Mhm. Manchmal ein bisschen, gerade Burrell kommen wir noch zu. Er hat einen Fretless Bass für Rockmusik, super ungewöhnlich. Und da verziert er auch, macht da ein paar sehr schöne Stimmungen.
Also Fretless bedeutet, er hat keine Buntstäbchen. Also spielt man quasi, muss man
wir
so
kennen
exakt
das von der Geige. Ja, wir kennen das von der Geige, von Streichinstrumenten, die auch ein Griffbrett haben ohne Buntstäbchen. Das heißt, ich muss genau wissen, wo liegen die Töne. Da habe ich natürlich die Möglichkeiten, diese wunderbaren Melodie, diese wunderbare Verbindung hinzubekommen. Aber kommen wir nachher nochmal dazu. Ja. Und da über diese Rhythmusgruppe haben wir halt Mick Ralphs, der, ich sag ikonisch, dreckig, fette, und doch so minimale Gitarrenriffe spielen. Ja. Also das ist wirklich wenig, aber es ist prägnant. Man kann es so einmal gehört und du erinnerst es sofort. Also du kannst jeden Riff mitsingen. Und diese Riffs sind dann auch prägend, muss man sagen, für den Rest der 70er Jahre. Also die bis Anfang der 80er orientieren sich viele an dieser Arbeit und sagen, okay, weniger ist mehr, lass uns die Riffs noch einfacher machen. Und Mick Ralphs sagte selber mal dazu, zu viel Krimskrams.
Oh, das heißt, wie heißt das auf Englisch? Krimskrams?
Keine Ahnung. Lässt eine
genau
Platte,
so hat er es gesagt.
Krimskrams. Too much Krimskrams. Makes the record small. Oder wie es auf Deutsch heißt, zu viel Krimskrams lässt eine Platte klein klingen. Songs sollten einfach sein, ohne kitschig zu wirken. Ich hasse prätentiöse Doppeldeutigkeiten und Analogien. Bei Bad Company geht es um die mutigen Grundlagen. Dem kann ich da jetzt mal nichts hinzufügen. Und eben dieser reduzierte Ansatz, der lässt dann, das werden wir auch noch mal hören, den Musikern, eben jedem Musiker, Raum für sich, was ich sehr wichtig finde in der Musik. Und gerade Paul Rodgers Stimme, die auf dem Album einfach überwältigt, die immer überwältigend ist, muss ich sagen, die ist so voller Sehnsucht, dieses Gefühl, der Schuss süßer Traurigkeit, und er hat wirklich Fläche, um das auszubreiten, diese Stimme, um jedes Yeah und jedes Uhr und alles ist toll, und das gibt diesem ganzen Album, finde ich, diese ganz besondere Note, eben diese Raum für jeden. Für jedes Instrument hast du deinen eigenen Raum, ohne dass es... Wir haben ja schon, ich glaube, bei den Chili Peppers mal im Meilenstein über dieses Komprimieren um der Lautstärke willen. Ja, dieses, wo dann alles so in einem Mittenbereich vermatscht. Und das hast du hier nicht. Also hier ist die Transparenz enorm hoch, weil wenig gespielt wird und weil Raum gelassen wird für die anderen. Also ich finde, um das zu Ende zu führen, Bad Company definieren mit diesem Album für mich so den Ausdruck Classic Rock. Und wenn im Lexikon irgendwo Musik Classic Rock finde, ich sollte direkt unter der Name Bad Company stehen. Nee. Also das ist ohne jede Rock-Attitüde, alles ist klar, verständlich. Da müssen wir nicht lange irgendeinen Kern rausschälen aus dieser Musik. Das ist sofort da, es ist kraftvoll, es ist eindeutig. Und ja, das macht dieses Album, lange Rede, kurzer Sinn, so ein Meilenstein für mich.
Ich muss nochmal über das Herrenhaus nachdenken, weißt du? Also was für eine Bandbreite, ne? Weil das ist ja genau das Gegenteil von Genesis, was du da gerade beschrieben hast, glaube ich. Ne?
Oder, wir werden sicherlich nachher nochmal aufs Cover zu sprechen kommen. Auch da siehst du, was Einfachheit bedeutet. Ja.
Den SWR1-Meilensteine-Podcast gibt es auch in der ARD-Audiothek, und wer ihn dort abonniert, verpasst keine Folge. Wir steigen ein ins Album mit dem Opener, klar. Gleichzeitig die Debütsingle, der größte Hit, Can't Get Enough. Und da wird, wie es sich gehört, erstmal eingezählt. Schöner Auftakt. Brachial. Auch textlich keine Doppeldeutigkeiten.
Nein.
Klare Aussagen.
Ich glaube, Paul Rodgers hat mal gesagt, er will textlich auch die Welt nicht verändern. Ich glaube, das tut er nicht auf dem Album, aber.
Can't Get Enough läuft bis heute weltweit in den Radios. Verträglicher Rock zum Mitsingen, Thorsten. Und der Einzähler am Anfang erzählt einiges über die Produktionsbedingungen da im Herrenhaus.
Also ist wieder das Herrenhaus, was da eine Rolle spielt. Denn die haben da nicht alle in einem Zimmer gestanden, sondern jeder für sich in einem eigenen Raum. Und das über das ganze Haus verteilt. Und
wirklich über das Ganze, ne? Vom Heizungskeller bis...
Ja, also Keller, Obergeschoss, überall. Gut, ich meine, so viele Bandmitglieder waren es jetzt nicht, aber soweit. Ich stelle mir jetzt in dem Herrenhaus mehr Räume vor. Aber sie waren tatsächlich über das ganze Haus verteilt und mussten ja aber irgendwie das Go kriegen, wie das jetzt losgeht. Und das ist halt natürlich das ganz Simple. Ich meine, was man ja auch im Proberaum normalerweise macht, dass halt einer sagt, 1, 2, 3, 4. Und das haben die da eben auch gemacht, nur dass das halt dann jeder auf dem Kopfhörer gehört hat und dann eben auch loslegen konnte. Und da ist es aus der Not rausgeboren, und irgendwie hat man gesagt, das lässt man dran. Das gehört irgendwie mit dazu. Sagt ja auch was aber über den Charakter von dem ganzen Song und von dem ganzen Album aus, dass man es eben, wie du ja gesagt hast,
anzählen und fertig.
Genau, so reduziert lässt, einfach so roh, und dann einfach weiter grooven lässt, und ist ja auch eine super groovige Nummer. Ja. Text haben wir schon gesagt, Literatur-Nobelpreis war, glaube ich, nicht angestrebt bei keinem
der Titel. Helge Schneider mal gesagt, diese Zeile wird dich den Nobelpreis kosten.
Ja, so in die Richtung geht's. Die Nummer war auch schon ein bisschen älter, die hatte nämlich McGriffs geschrieben, als er noch bei Mob the Hoop war, und da jetzt eben mitgenommen dann in die neue Band und gesagt, oh, da spielen wir das jetzt aber auch mal. Und markant ist natürlich für alle Gitarristen, dass er das in einer offenen C-Stimmung gemacht hat. Also das ist, um das simpel vielleicht zu erklären, die Leerseiten bei der Gitarre klingen einfach ein bisschen kräftiger, wenn man die so nicht greift, da ist ein bisschen mehr Power mit dahinter und man kann natürlich diese Power mitnehmen, indem man so viele Saiten wie möglich so stimmt wie die Akkorde, die man dann spielt. Mhm. Und da das Ganze, das ist ja klassischer Rock'n'Roll, ist glaube ich was C, B, F oder irgendwie sowas, geht die Nummer ja einfach durch. Aber das hat er in dieser C-Stimmung gemacht und sagt halt einfach, das bringt die maximale Power dabei.
Der Kritiker Matt Wardlaw von Ultimate Classic Rock hat mal geschrieben, Paul Rodgers strahlt in diesem Song völliges Vertrauen in seine Fähigkeit aus, das Mädchen zu bekommen, das er will. Ist ja auch so ein typisches Rock-Klischee, vor allem für Frontmen wie Paul Rodgers. Testosteron, gesättigte Typen, die davon singen, Frauen aufzureißen. Ich nehme mir, was ich will und Baby, ich will dich. Gut, Sex, 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 um nichts anderes geht's in eurer Rockmusik, hat meine erste Musiklehrerin immer gesagt. Da hatte sie recht, aber eben nur zum Teil. Abseits vom Klischee, was ist das für ein Typ, dieser Paul Rodgers, über den John Mellencamp mal gesagt hat, dass er der beste Rocksänger der Geschichte sei, Thorsten?
Also man muss vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen, wie irre jung die Jungs ja auch waren, als sie das aufgenommen haben. Ne? Also Paul Rodgers war 23 wow. Jahre alt.
Wow. Und dann hatte er schon eine fette Karriere hinter sich, ja. Das muss man auch mal sagen, also mit Free.
Ja. Der war mit Free war er schon ein Superstar und was in diese Zeit auch noch reinfällt, er muss sich ja selber wie der größte Sänger der Welt gefühlt haben, weil er nämlich diverse Anfragen gekriegt hat von anderen Bands. Also die Doors hatten gerade Jim Morrison verloren und waren auf der Suche nach einem neuen Sänger. Und die sind extra aus den USA nach Großbritannien geflogen, um ihn zu umwerben. Bitte werde doch der neue Sänger der Doors. Also das muss
das
ja.
Das ist ihm ja noch öfter mal passiert
im Leben. Ja, das muss
der
ja.
Er wurde dann auch der Sänger von Queen.
Ja. Das ist ihm, also er hat ja als Teenager ist er ja quasi mit den Doors auch groß geworden und es kommen die und fragen ihn, ob er Sänger wird und er sagt, nö. Und dann ist bei Deep Purple ist damals Ian Gillan ausgestiegen und die sind auch in dem Jahr, als Bad Company gegründet wurde, sind die auf ihn zugekommen und haben gesagt, könntest du nicht der neue Sänger von Deep Purple werden?
Lass mich raten.
Nö, sagte er. Also man muss sagen, Brian May und Roger Taylor, ich weiß nicht, was sie gemacht haben später, dass er bei Queen dann Ja gesagt hat. Aber das zeigt halt aber auch so ein bisschen auch diesen Respekt, den er offensichtlich von anderen Musikern genießt, dass er so ein unfassbarer Sänger war, den er vielleicht bei den Fans jetzt, wenn man das jetzt vergleicht, eben jetzt mit Jim Morrison oder anderen Sängern, die er dann ersetzt hat oder ersetzen sollte, was er bei den Fans vielleicht nicht das gleiche Standing hatte, das so nie erreicht hat, aber dass er diesen Respekt von den Musikern auf jeden Fall hatte, dass die alle gesagt haben, ey, also wenn es einen Sänger gibt, der das rocken kann, dann ist das Paul Rodgers. Und das war er damals eben mit diesen 23 Jahren.
Also ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, persönlich 1984, er war in Frankfurt auf der Musikmesse und hat so ein Bad Company Programm gespielt und das war, ich stand mit offenem Mund da, was dieser Mensch singt. Dann habe ich ihn später mit Queen nochmal gesehen, was er ein so ganz anderes Queen war, wie wir es kennen. Also der Freddie Mercury Swang war da völlig weg. Also er hat aus Queen hat er eine Rockband gemacht. Und das war, auch das habe ich gesehen und dachte, wow, das, ich meine, es hat nicht, irgendwie hat es nicht gepasst. Also weil das war, er hat Queen zu einer anderen Band gemacht. Ja. Also ist sofort eingenommen, das war seine Band. Und wenn man heute sieht, Live-Konzerte, also wenn man ins hohe Alter kommt, verändert sich die Stimme. Viele Stars verändern die Tonarten, weil sie halt nicht mehr so hoch kommen. Also da werden Tonarten nach unten verschoben, damit man wieder überhaupt diese Töne erreichen kann. Paul Rodgers ist jetzt auch über 70 und er singt immer noch in den Originaltonarten. Das heißt, seine Range ist immer noch die, die er in den 70er Jahren hatte. Und er klingt noch wie am Anfang. Also das ist das, was Thorsten gesagt hat. Er hatte nicht dieses Image. Er war kein wilder Typ. Er kam ja auch in Middlesbrough, ich glaube Nordengland. Er war noch nicht mal in London. Er war ein Country Boy eigentlich. Ja? Mhm. Und insofern hat er auch nicht dieses wilde Rock-Image aus einer Lederhose, die er gerne getragen hat. Das, insofern stimmt das. Ich komme in die Kneipe, I'm ready for love. Aber unter Musikern hatte er einfach diese enorme Credibility, weil er einer der größten Sänger Rocksänger des Universums ist. Entschuldigung, dass ich das jetzt, aber ich musste meiner Begeisterung mal Ausdruck verleihen.
Eine richtig lange Entstehungsgeschichte hat der nächste Titel vom Album Ready for Love. Walking down this rocky road, wondering where my life is leading, rolling on to the bitter end. Finding out a wenn er in die hohen Töne geht, merkst du auch nirgends, dass er drückt, ne?
Nein.
Das ist super. Dieses Minimalistische, ne? Es ist ja krass, was für ein Ausdruck die Nummer hat.
Ja. Weil er einfach im Hinten groovt es so weg und er hat, kann vorne machen, was er will. Ja.
Ich finde, es hat auch so eine Atmosphäre. Ich finde, ja, man hörte diese Nummer und hat dieses Bild im Kopf in den 70er Jahren, wie jemand mit so einer Lederjacke an in einen Club in den Keller reinläuft.
Ja. Und genau das ist dieser Song. Die Damen drehen sich um, genau. Über Ready for Love hat Mark Dome von Classic Rock mal geschrieben. Ready for Love hat die Atmosphäre von jemandem, der versucht, seine Geliebte davon zu überzeugen, dass sich die Dinge zum Besseren wenden. Einfachheit und Schärfe des Songs sind lobenswert, hat er dann noch gesagt. Haben wir auch gerade festgestellt. Und ein bisschen ist die Nummer auch dafür verantwortlich, dass es Bad Company überhaupt gegeben hat, Stefan.
Ja, wir haben ja von Thorsten schon gehört, wie die Band zusammengekommen ist. Can't Get Enough war ja auch schon so eine Nummer, die Mick Rives geschrieben hatte bei Mott the Hoople. Das war, die hatten sich auch damals getroffen, als Paul Rodgers mit einer Band, Band hieß Peace, waren so unterwegs, war im Vorprogramm von Mott the Hoople, haben sich mal so ein bisschen Backstage getroffen, haben ihre Songs ausgetauscht. Da war auch Can't Get Enough, wo Paul Rodgers, oh Mann, das ist ein geiler Song, wollen wir nicht vielleicht eine Band? Und Ready for Love war auch so eine Nummer. Die stammte aus Mott the Hoople Zeiten, die hatte auch Mick Rives auch schon aufgenommen auf dem All the Young Dudes Album. Das Problem war ja, dass die Band, eine Superband war Mott the Hoople, aber es hat nie geklappt richtig mit dem Erfolg, bis David Bowie dann kam und gesagt hat, Jungs, wollt ihr nicht einen Song von mir haben? All the Young Dudes würde ich euch geben wollen. Dann hat es auch super gefunzt und dann ist das passiert, was Thorsten erzählt hatte, sind sie natürlich so ein bisschen in diese Glam-Rock-Ecke abgedriftet, was Mick Rives überhaupt nicht wollte. Und er hat diese Nummer aufgenommen und das Schöne ist, dass als Paul Rodgers das gehört hat, hat er überhaupt keine Zweifel, hat gesagt, ist mir egal, ob ihr das aufgenommen habt. Dieser Song ist so stark, den wollen wir nochmal. Und das war ja auch genau das, was Mick Rives wollte, der gesagt hat, ja, aber ich brauche irgendwie einen anderen Sänger für diese Songs. Ja? Also, und insofern, Paul, lass uns das nochmal neu aufhören. Wir hören mal rein, wie dieser Song damals bei Mott the Hoople das Intro klang. Auch anzählen?
Gehört dazu.
Ja. Also ganz anderer Ansatz wie bei Bad Company. Gleich den Riff mal präsentiert. Ja. Bisschen T-Rex-mäßig, ne? Ja. Vom Sound so. Auch ein Hunter bei Mott the Hoople hat ja selbst gesagt, Can't Get Enough hat er ja auch mal vorliegen gehabt. Hat gesagt, Jungs, ich kann das nicht singen. Das ist kein nicht mein Range, das ist zu hoch für mich. Und das hat Mick Rives auch immer genervt, dass diese geilen Songs keiner in der Band war, der die singen konnte. Er hat übrigens dieses Ready for Love auf Mott the Hoople selbst gesungen. Das war nicht ein Hunter, sondern er selbst, weil er es unbedingt auf die Platte haben wollte. Und wie es dann klang bei Mott the Hoople, das hören wir jetzt. Das war so Whitesnake.
Ja.
Aber das ist schon dünn. Ja, das ist eine ganz andere Atmosphäre in dem Song.
Ja. Ist ja ganz schön irgendwie bei Mick Rives, dass er alles immer Stereo aufgenommen hat, aber mit original dem gleichen Sound. Ne? Also oft ist es ja so, dass man rechts und links so eine kleine Soundvarianz hat, aber das ist absolut genau der gleiche Sound ist, der aber rechts was anderes spielt als links. Das ist, glaube ich, bei allen Nummern bei ihm so. Fand ich irgendwie total interessant.
Ja, dieses Doppeln auf den Stereokanälen war ja eh im Rock. Im Classic Rock ist es ja das Ding aller Dinge. Aber wie gesagt, diese Nummer, wir haben es gehört, sie klingt schon ein bisschen dünn. Also es ist nicht dieses Volumen, es hat nicht diese Kraft, es hat nicht dieses Einfache. Und die meisten Kritiker fanden dann auch, muss man ehrlicherweise sagen, die Bad Company-Version riesig, außer Dave Thompson von Allmusic. Der sagt nämlich, die Tatsache, dass der Gesang so unsicher ist, und damit meint er die Mott the Hoople-Version, verleiht dem Text ein Gewicht, das Rodgers selbstsicheres Gebrüll ein wenig zu blasiert war, um es einzufangen. Gut,
ja. Auch eine Meinung, es klingt zerbrechlicher auf jeden Fall. Ne?
Ja, es ist auch ganz anders gemacht. Sie haben das Tempo rausgenommen dann bei dem Song. Es ist so, erinnert ein bisschen an Free, Du hast diese kleinen Piano-Melodien. Wir haben das, was wir vorhin angesprochen haben. Hier wird Fretless Bass gespielt auf der Nummer. Das heißt, wir haben immer dieses, wenn er in die Höhen geht, hörst du, wie wunderbar die Basslinien fließen. Das ist halt mit dem Fretless Bass möglich. Und dann kommt für mich eigentlich der Gag, ist die Überraschung, wenn nach der Bridge der Solo-Teil kommt, wo du ja glaubst, okay, jetzt lässt Mick Rives mal richtig krachen. Auf so einer Ballade, da zieht er mal die Gitarre auf 10, alle Regler voll auf. Nein, dann kommt Paul Rodgers mit Piano, was ich wunderschön finde. Also und eine riesen Überraschung hinten raus, dann halt noch ein bisschen Klimper, so ein Epilog, auch sehr schön gemacht. Ready for Love, Riesennummer.
Übrigens, Karlauer Alarm, als Paul Rodgers bei Queen gesungen hat, ne, da waren Queen auch fretless.
Ah, boah, der hat ein bisschen gebraucht.
Nein, der war gut. Ich fand ihn nicht schlecht.
Aber wusstet ihr übrigens, dass Queen als Vorband früher von Mott the Hoople gespielt haben? Also, dass sich da der Kreis wieder schließt. Guck mal hier. Ja, das war so. Einige der ersten Konzerte von Queen waren Support für Mott the Hoople.
Ja, man fängt auch ein bisschen kleiner an.
Die Szene war auch
in England kannte sich
echt überschaubar.
Ja, ja, natürlich.
Auf Bad Company gibt es einen Song, der sich vom Titel her anhört, als sei er Cover eines Beatles-Songs, ist es aber nicht. Hier kommt Don't Let Me Down, eine wunderbare Klammer-Blues-Hymne.
Also, dass du bei Bad Company das B-Wort noch untergebracht hast. Was ist? Hör auf.
If I had a love that was so true.
Ach, da sehe ich aber unseren alten Partykeller im Haus der Jugend, ehrlich gesagt. Der war schön schummrig, ja.
With the half of love that I have found, that is tearing me down to the ground. Don't let me die.
Wieder am Anfang so diese ganz weiche Stimme. Ja. Und weil auch gerade die Rede von Gebrüll war, also hat ja gar nicht immer gebrüllt, sondern kann das auch ganz, ganz, ganz ohne Zerren in der Stimme, ganz klar.
Die Bandbreite ist enorm, die er singen kann.
Don't let me down. Natürlich denke ich da immer an. Nein, es ist ein anderer Song. Auch wunderschön. Thorsten, das war dein spezieller Wunsch. Erzähl uns auch du, warum das so ist.
Ja, weil er einfach ein bisschen raussticht unter den anderen Nummern. Also da ist ein riesen Chor mit dabei, da spielt auf einmal ein Saxophon und so. Und was mir vor allem aufgefallen ist, ist, die meisten Titel auf dem Album werden ja geschrieben entweder von Mick Rives oder von Paul Rodgers. Und jetzt ist interessant, wenn man mal nicht drauf guckt, wer was geschrieben hat, ist es total schwierig, das zuzuordnen, weil die irre gleich klingen, diese Titel. Also du kannst nicht sagen, ach klar, das hat Rives geschrieben, klar, das hat Rodgers geschrieben. Aber lustiger Weise, die Titel, die die beiden zusammengeschrieben haben, klingen komplett anders. Also,
ich glaube, Bad Company ist auch von beiden, ne? Der Titelsong.
Nee, Bad Company ist von Paul Rodgers und Simon Kirk.
Ah, okay.
Aber Seagull, da kommen wir, glaube ich, nachher noch drauf zu sprechen, klingt ja auch komplett anders. Das ist ja auf einmal eine akustische Gitarre und es ist ein ganz anderer Sound. Und ausgerechnet die beiden Nummern klingen anders als die anderen, die man so den Personen gar nicht zuordnen kann. Und das fand ich irgendwie total interessant. Ich kann nicht erklären, woran es liegt. Ja, aber
also eine spannende Beobachtung.
Ja, ist eigentlich ganz markant.
Ja. Also bei anderen Bands kann man ja genau unterscheiden, letzten Endes, wer was geschrieben hat, ne? Oder ob es eine Co-Produktion ist. Stefan, wolltest du dazu noch was sagen?
Nein, ich finde die Nummer, ich verstehe, Thorsten, warum man sich die Nummer gewünscht hat, weil es ist eine ganz klassische Slow-Blues-Nummer und wir jetzt nur einen Ausschnitt gehört, nachher kommen dann die Background-Vocals, die dabei
groß
waren.
Halt dann
ein bisschen Saxophon wie Bowie, haben wir leider nicht angehört, so ein gequäktes, aber auch sehr, sehr schön. Es ist wirklich eine, wenn du im Album drin bist, eine Nummer, die anders ist, die ganz anders dasteht plötzlich, da bin ich voll bei dir. Warum, wissen wir nicht. Aber weil viele der Songs, muss man auch sagen, von dem Album schon weit vorher da waren. in ihrer Ausarbeitung, diese ganze Can't Get Enough, Ready for Love, dann gab es Songs, die auch Paul Rodgers schon im Kopf hatte die ganze Zeit. Vielleicht ist es auch, weil sie zum ersten Mal einen neuen Prozess angestoßen hatten. Weil wenn man dann die späteren Bad Company Platten hört, da merkst du auch größere Unterschiede innerhalb der Songs.
Mhm. Thorsten hat es ja schon erzählt, es gibt zwei Legenden über die Entstehung bzw. Auswahl des Bandnamens. Vielleicht stimmen auch beide. Ein Western, ein viktorianisches Buch über Moral. Und da liegt der Titelsong den Bezug zum Western nah. Hier ist Bad Company.
Auch schön wieder Fretless.
Ja. Ja.
Völlig ungewöhnlich wie die Rockmusik. Ich kenne keine Band, Rockband, die Fretless Bass hat.
Meine Band hatte das.
Deine?
Mhm. Ja. Aber er meint aber Rockband.
Ja. Nur partiell. Bei manchen Songs hat er Fretless gespielt. Manchmal auch Kontrabass.
Gibt was ein größeres Bild in Western-Songs wie die Six Gun?
Yeah. Geniale Einleitung, ja. Der Hook. Es ist einfach genial. Es ist so dermaßen simpel. Aber es ist. Wow, hier, da. Bad Company, geschrieben von Thorsten, hast recht, Paul Rodgers und Simon Kirk natürlich. Und Paul Rodgers hat dazu mal gesagt, er habe den Song mit diesem Western-Feeling geschrieben, mit einer fast biblischen, verheißungsvollen, gesetzlosen Stimmung. Lieber Mann, das stelle ich mir krass vor. Oh, ich bin gerade so dermaßen biblisch gesetzlos. Ich weiß es nicht. Wieder so eine Nummer, in der Bad Company eine extrem aufgeladene Atmosphäre kreieren, Thorsten.
Ich glaube ja aber, dass Paul Rodgers wirklich manchmal im Nachhinein dann irgendwelche Stories noch zu irgendwas dazu erfindet, weil es beißt sich natürlich ein kleines bisschen, wenn die erzählen, die beiden Jungs, dass sie die Nummer innerhalb von 10 Minuten geschrieben haben. Da weiß ich jetzt nicht, wo dieses biblische herkommen soll, was sie da hatten. Aber ich glaube, es ist einfach so, und das ist ja bei vielen großartigen Nummern so, das ist einfach so aus den rausgeflossen. Ja. Und die haben einfach gesagt, das ist es jetzt, so bauen wir das auf. Und dann war diese Nummer in 10 Minuten da.
Da warten sie seit 50 Jahren drauf, dass aus mir ein Song rausfließt. So einer.
Ja, so einer wäre großartig.
Mal die 10 Minuten.
Die haben das eben wirklich so geschafft und der Titel Bad Company war dann halt auch einfach, ist es ja total naheliegend, dass eine Band auch einen Titel rausbringt, der so heißt wie der eigene Bandname, aber das war damals nicht so, also Paul Rodgers hat auch später gesagt, ich denke, dass es so etwas noch nie gegeben hat, soweit ich weiß, ich dachte, es wäre interessant, als brandneue Band mit einem eigenen Titelsong aufzutreten und eigentlich, ja, es ist total logisch, das dann auch so zu machen. Schön ist auch, wie das Ganze dann aufgenommen wurde, weil man wollte ja diese biblische Atmosphäre. Wollte man ja auch tatsächlich also ein bisschen schaffen. Und anscheinend hat das Herrenhaus allein dafür nicht ausgereicht. Also ist man auf einem Feld hinter dem Herrenhaus gegangen. Es war ja schön, dass man dieses mobile Studio dabei hatte, was ja ursprünglich auch mal gebaut wurde, um Konzerte live aufzunehmen. Also ich glaube auch kurz davor hatten die unter anderem auch ein Live-Album mit Eric Clapton aufgenommen und so mit diesem Studio. Und das konnten sie dann eben auf diesem Feld machen. Und dann hat sich Paul Rodgers wirklich mitten in der Nacht auf dieses Feld gestellt, hat diese Atmosphäre in sich aufgenommen.
Ja, also nicht mich nachts aufs Feld stellen, sondern mit dem Mikrofon in der Hand und alle müssen da so rumeiern, damit ich in der biblischen Stimmung. Das ist ein geiles Gefühl bestimmt, ja.
Aber es hat ja irgendwie anscheinend hingehauen. Ich weiß nicht, er selber hat ja dann später auch gesagt, sie haben schon ein paar Anläufe gebraucht, bis sie es dann hatten. Aber als es dann gelaufen ist, war es tatsächlich ein One-Take, was sie durchgezogen haben. Und da haben sie dann Bad Company dann aufgenommen gehabt. Und es ist ja vielleicht auch wirklich so eine Vorlage für Bon Jovi, Wanted Dead or Alive. Man weiß es nicht.
Ja, man weiß es nicht, aber ich habe mal dran rumgefummelt. Also muss ich ehrlich sagen und habe mal Wanted Dead or Alive. Tonart passt nicht zusammen, insofern kannst du nicht übereinander legen, hatte ich auch, war mir auch jetzt zu frivolig, aber ich habe beides mal miteinander vermischt. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal reinhören, dann merkt man schon, wie nah diese Western-Klischee-Songs sind. Bon Jovi?
Stimmung, klar. Sogar bei Bad Company noch düsterer, ne? So.
Also man könnte beides...
Ja, bei Bon Jovi ist mehr so Breitband. Ja, es ist eher so ein Low-Budget-Western, aber schwarz-weiß.
Wenn du nachts auf dem Feld sitzt, nur du und das Mikrofon und hast die verheißungsvolle, gesetzlose Stimmung, dann kommt sowas raus.
Aber wäre interessant, was passiert, wenn Paul Rodgers diesen Podcast hört und hört, dass wir diese beiden Songs auf eine Ebene gestellt haben.
Ja, aber ich finde, man merkt von der Stimmung her, ist es dieses Western-Klischee.
Ja, absolut. Aber das ist ja auch bei Bad Company jetzt nicht neu. Denn dieses Outlaw-Feeling, das hatten ja die Eagles zum Beispiel bei Desperado, gut, ist Country Rock, aber da war das ja sogar Programm, ja, dass diese Metapher, wir sind quasi die Outlaws des 20. Jahrhunderts als Rockstars, die quasi gesetzlos durch die Lande reisen und Hotelzimmer verwüsten, weiß ich nicht, und ein unnormales Leben führen. Das ist ja eine Metapher, die in der Rockmusik ziemlich häufig verwendet wurde. Und die kann man ja eigentlich auch auf diese Bad Company-Nummer nehmen. Also es geht ja auch darum, unterwegs zu sein und so weiter. Also letzten Endes ist ja so eine Beschreibung vom Rockstar-Leben.
Und ich glaube, es war so eine kleine Gemeinheit von Paul Rodgers an die Plattenfirma, weil die waren natürlich, als er durchs Telefon gesagt hat, wie heißt ihr? Wir heißen Bad Company. Waren die natürlich nicht erfreut, eine Band zu haben, die Bad Company hieß. Also das war eigentlich nicht das, was sie wollten. Aber Paul Rodgers hat sich da durchgesetzt und dann hat er noch einen Song drüber geschrieben. Die sind einmal im Kreis gelaufen, glaube ich.
In Deutschland würden sie vielleicht Bad Orb heißen. Egal. Wo wir gerade bei wo wir gerade bei Waffen und Outlaws sind, mache ich nochmal meine kleine Hörempfehlung. In der ARD Audiothek gibt es natürlich nicht nur die Meilensteine, sondern noch viele andere tolle Musikpodcasts mehr. Ich kann euch Musik ist eine Waffe empfehlen. Da geht es um die Geschichte von Tonsteine Scherben. Horst Philipp Meinhold erzählt die Geschichte der vielleicht wichtigsten deutschen Band überhaupt. 1970 gegründet, gehört sie zu den ersten, die Rockmusik mit deutschen Texten machen. Bis heute inspiriert sie deutschsprachige Musikerinnen und Musiker und in insgesamt 8 Folgen geht es um die Anfänge der Band als Polit-Rock-Band, über die Solokarriere ihres Sängers Rio Reiser bis zu ihrer Bedeutung heute. Erstmals zu hören, Töne aus einem 60-stündigen Gespräch mit Rio Reiser, das er 1993 für seine Autobiografie geführt hat. Und in jeder Folge ist ein anderer prominenter Künstler zu Gast, um über seinen Bezug zu den Scherben zu reden. Mit dabei sind unter anderem Herbert Grönemeyer, Danger Dan, Dota und Jan Pleff. Musik ist eine Waffe, die Geschichte von Tonsteine Scherben gibt es, wie gesagt, in der ARD Audiothek. Aber jetzt zurück zu Bad Company. Den Bandnamen haben wir, den Albumtitel und den Titelsong. Fehlt noch das Cover-Artwork, Stefan. Du hast die Papille mal genauer untersucht.
Ja, ein Cover, das so in perfekter Art und Weise seinen Inhalt widerspiegelt, gibt es nicht oft. Aber da ist es 1:1 direkt. Das Ganze ist ja auch aus der Werkstatt der berühmten Plattencover-Designfirma. Hatten wir immer mal wieder hier in den Meilenstein. Hypnosis, die haben für Pink Floyd vor allem viel gearbeitet. Und für Styx, für alles, was irgendwie so in den 70ern und auch in der Neuzeit rumflog, hat diese britische Designfirma die Cover gemacht. Und das Bad Company Album ist schwarz mit großen, also quer von unten links nach rechts oben verlaufenden grau-weißem Schriftzug, Bad Co. Co. als Abkürzung für Company. Mehr ging halt nicht drauf, wenn man so große Buchstaben drauf guckt. Und die Hülle ist so gesehen eigentlich nur funktional. Also da ist nichts Klemmer oder bunt, dass ich da irgendwie 1000 Jahre drauf starren kann. So ganz der Gegensatz zu Bowie, Led Zeppelin und Pink Floyd Alben. Und es ist natürlich ein Vorteil, wenn du das Ding im Plattenladen die Platten durchgehst, dann dong, da hast du sofort, das sticht natürlich raus zwischen all diesen Bildchen und so weiter. Aber trotzdem hat es was Ikonisches, finde ich. Und es hat eine Besonderheit, die nur wenigen, glaube ich, jemals aufgefallen ist. Muss man genau hingucken. Als CD-User hat man das eh nicht. Da muss man schon die Platte haben. Weil die Füllung der Buchstaben, die hat eine Textur. Und diese Textur zeigt das Innere einer Handfläche. Ach. Also du hast die Linien deiner Hand innerhalb dieser Schrift. Und das war so quasi ein Gimmick und ein Bezug auf dieses Bad Company. Company, weißt du, dieses Hand in Hand, einer
für den anderen, einer Hand wäscht die andere. Ja.
Das war so ein bisschen unterschwellig da in die Buchstaben von der Textur eingebracht. Ich glaube, es hat gar keiner so richtig bemerkt. Also
du jetzt. Und jetzt wissen sie, jetzt wissen
nein,
sie unsere Hörerinnen und Hörer, das ist
auch nicht bemerkt, super. Aber ich gebe es zu einem Interview mit Mick Ralphs.
Ja.
Gehört. Und der hat sich bitterböse darüber beschwert, dass es nie jemand bemerkt hat, dass sie sich so große Mühe gegeben haben, das da so unterschwellig reinzubringen.
Ja, wird er sich sicherlich freuen, dass wir das jetzt mal in die Welt rausbringen.
Aber auch dieses Cover ist natürlich nicht nur die Musik, muss man sagen, dann auch Vorbild für spätere Coverarbeiten, zum Beispiel AC/DC Back in Black, auch sehr simpel gehalten, oder Metallica, das Black Album, alles in dieser einfachen grafischen Art. Und und wenn man das Album hat, ich habe ja auch in der Vorbereitung von dem Meilenstein mal wieder viel Vinyl gehört. Ja. Ich habe leider nicht die Ausgabe von Swan, weil im Swan-Label von Led Zeppelin ist ja dieser komische Engel drauf. Und das ist ja toll, da hast du ja eben diesen Engel auf dem Label in der Platte. Habe ich nicht. Ich habe auch gelesen,
das ist halt richtig Sammlerwert. Ne?
Ich habe irgend so eine britische Ausgabe, von der ich aber auch jetzt gelesen habe, dass sie gut ist, weil wenn du es aufklappst, ist bei einigen Ausgaben sind so verwaschene Bilder der Band, und meine Ausgabe hat Live-Bilder der Band drin.
Ach ja. Also ich habe irgendeine von diesen unterschiedlichen.
Aber sie ist rot, nur rot. Ich hätte gerne den Swan-Engel, weil der einfach so episch ist. Aber ich
könnte uns ja schreiben, meilenstein@swr.de, welche Ausgabe habt ihr? Habt ihr den Schwan? Habt ihr die
rote wie ich?
Das ist einfach so ein rotes Leben. Mit den Live-Bildern.
Ja.
Ja, gibt drei. Schreibt uns, wenn ihr die habt, meilenstein@swr.de. Ja, wir hatten es ja eben schon mal kurz vom Song Seagull, und wir hatten es erst bei Road Trippin' von Red Hot Chili Peppers auf dem Californication Album, übrigens auch in unseren Shownotes verlinkt. Das sind beide Songs, die am Strand entstanden sind. Auch Bad Company beschließen ihr Album also mit einem Strandsong. Hier kommt Seagull. Da hört man ganz gut die englischen Folkwurzel, ne? Das ist so typisch englischer mittelalterliche Musik.
Hat ein bisschen was von Trela, ja.
Genau, das ist immer...
Da hast vielleicht, wie gesagt, der Country Boy, wenn du aus Nordengland kommst, da oben.
Kennst du diese Songs wahrscheinlich?
Seagull, you fly across the horizon into the misty morning sun.
Könnte jetzt auch ein Dudelsack dazu spielen.
Ja. Ja, klar, da hast du ja auch den...
Ja,
absolut. Das Badun-Ton, ne?
Das ist der eine Grundton, der die ganze Zeit bleibt. Ja.
Here is a man asking the question, is this really the end of the world? Seagull, you must have known for a long time the shape of things to come.
Wie das da aufgeht. Wunderschön. Through the sky.
Never asking why. Was soll ich sagen? Es ist so eine Monsterplatte.
Ich glaube, so hätten Barclay James Harvest gern geklungen.
Da habe ich schon gefragt, Paul Rogers, willst du bei uns singen?
Ja, genau.
Hat er nö gesagt.
Paul Rogers hat zu diesem Song gesagt, Seagull wurde am Strand geschrieben, man konnte den Horizont sehen. In der Musik geht es um Atmosphäre, und der beste Weg, diese Atmosphäre zu schaffen, ist tatsächlich dort zu sein. Wir hatten es am Strand, wir hatten es auf dem Feld vor dem Herrenhaus.
Obwohl der Rest des Songs ist laut Aussage von Paul Rogers auch auf dem Feld vor dem Herrenhaus dann quasi zu Ende gebracht worden. Also weil hatte wohl diesen ganzen Strophenteil, und Mick Ralphs hat dann das, wo du eben sagtest, ach guck mal, wie schön das aufgeht.
Yeah.
Ja, also diesen Refrain, den hat dann Mick Ralphs noch hinzugefügt, und es soll angeblich dann wieder nachts draußen im Teil der Gärten von Hadley Grange zu Ende geführt worden sein, dieser Song.
Kann ich mir gut vorstellen.
Sagt man also, so. Wenn man schon mal draußen saß, hat ein Mikrofon vor der Nase und eine Gitarre in der Hand und die Nacht war schön, kann man nur mal so ein Ding spielen.
Ja, und vor allem, es hat ja auch offensichtlich funktioniert, weil das können wir ja festhalten, diese Atmosphären, die Band schafft mit einfachen Mitteln, haben wir gesagt, die sind ja wirklich ganz, ganz groß. Da gehen ja ganze Landschaften auf vor den Augen. Ne?
Ja, und Absolut. Das ist wieder so eine ganz tolle Stimmung und es zeigt die Folkwurzeln der Band. Mhm. Und es ist ähnlich wie bei den Chili Peppers, finde ich, ein genialer Schachzug. Es hat nochmal diese Lagerfeueratmosphäre. Das heißt, du hast als letzten Song so vor den Augen, als würde die Band nochmal zusammenkommen und so zurückblicken. Weißt du, am Lagerfeuer,
die Aftershow-Party.
Was für schöne Platte, komm, lass uns noch einen Akustiksong machen. Wie bei den Chili Peppers, der auch völlig überraschend kommt, bei den Peppers am Schluss der Song. Und Kompliment auch an die Produktion. Also der Akustiksound, der Akustikgitarre ist... Die klingt super.
Unfassbar gut.
Unfassbar toll. Wie überhaupt die Transparenz bei allen anderen Songs. Das atmet so richtig. Also da muss man wirklich sagen, nicht nur toll eingespielt, sondern auch die Jungs, die Regler bedient haben. Fantastisch.
Mhm. Thorsten, was ist das Vermächtnis? Was bleibt von Bad Company und Bad Company?
Ich würde sagen, es ist einfach ein Album, was man so als Blaupause für handgemachten Rock bezeichnen kann. Das hat mit Sicherheit ganz, ganz viele Bands geprägt. Und was ich sehr schön finde, ist, dass dieses Album auch so ein bisschen zeigt, auch in dieser Einfachheit der Songs, wie lange da drauf teilweise rumgedacht wird. Also wie lange Songwriter tatsächlich immer noch in ihrem Kopf weiterarbeiten. Gerade jetzt eben auch mit den Nummern, die dann bei Mott the Hoople schon aufgenommen waren, eigentlich im Kasten waren, aber dass sie offensichtlich Mick Rives immer noch nicht losgelassen haben und er gesagt hat, nein, ich mag das nochmal irgendwie anders haben und arbeite dann nochmal dran weiter, dann Jahre später und nehme das einfach nochmal auf. Und das finde ich einfach toll zu sehen, wie lange Musiker da an solchen Songs rumstricken und da was trotzdem nochmal Neues draus schaffen. Und das ist, glaube ich, so ein Teil von Bad Company, den sie damit einfach hingelegt haben. Ja.
Stefan, hast du dem was hinzuzufügen?
Nein, ich... Außer, um es wieder zu wiederholen, es ist ein unglaubliches Album. Und wer es auf Vinyl hat, man muss ganz schnell aufstehen, um es umzudrehen, weil es dauert überhaupt nicht lange.
Ja, es ist wirklich kurz, das stimmt.
Echt kurz. Ja. Das ist, du hast 8 Songs und die sind so... Aber das ist doch die Qualität der Songs. Du bist bei jedem, es gibt nichts, wo du weghörst. Also es ist jeder Song, der dich mitnimmt auf seine Reise. Und das ist auch so ein Vermächtnis. Es ist einfach
Only Killer, Snow Filler.
Ja, danke. Das wäre mein Schlusswort.
Danke und tschüss.